Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deutsche Plus. Endlich haben wir hier mal wieder Audioproducer im Deutsche Plus Podcast und zwar nicht irgendwen. Denn wir haben heute die wohl erfolgreichsten Hitmaschinen zu Gast, die Deutschrap in den letzten Jahren gesehen hat. Mixu und MacLeod sind heute bei uns und die beiden haben wirklich den Sound von unzähligen Artists geprägt. Sie haben die gesamte Deutschrap-Szene komplett geprägt, muss man sagen, denn sie sind den mutigen Schritt gegangen, selbst als Artist nach vorne zu treten. Und heute blicken wir mal hinter die Kulissen, wie es überhaupt zu dem Schritt kam und was sich bei den beiden auch dadurch verändert hat. Wir sprechen darüber, ob sich eigene Alben als Produzenten lohnen. Wir reden auch darüber, warum es in der jüngsten Vergangenheit etwas ruhiger um die beiden geworden ist. Und wir gehen auch der Frage auf den Grund, lebt man als Top-Produzent heute eigentlich besser und hat finanziell die größeren Chancen, jetzt rein auf die Musik bezogen, als die Rapper selbst? Und besonders spannend fand ich auch, dass die beiden uns verraten haben, welche Songs sie produziert haben, bei denen sie den Erfolg niemals so krass erwartet hätten und bei welchen vermeintlich sicheren Hits die Zahlen am Ende doch hinter den Erwartungen geblieben sind. Außerdem packen Mixu und MacLeod aus, wie die Zusammenarbeit mit Mark Forster damals für den EM-Song zustande kam, ob es vielleicht einen WM-Song mit vielen Rappern drauf gibt und ob wir bald mit einem dritten Album rechnen dürfen. Also freut euch auf ein extrem spannendes Gespräch mit Mixu und MacLeod. Viel Spaß beim Interview. Let's go. Yes, wir haben heute Mixu MacLeod zu Gast. Mit Blick auf eure Zahlen, wahrscheinlich das krasseste Produzentenduo, das Deutschrap je gesehen hat. Und ich freue mich sehr, euch heute hier bei Deutschrap Plus begrüßen zu dürfen. Wie geht's euch?
Uns geht's gut. Die Sonne scheint. Wir sind im Studio, wie immer. Und ja, wir sind happy.
Alles top.
Kriegt man da überhaupt viel mit, wenn die Sonne scheint, wenn ihr die ganze Zeit im Studio seid?
Ja, wir haben ja hier Studios gebaut. Relativ frisch noch. Und wir haben schon darauf geachtet, dass wir Tageslicht haben, weil uns diese Kellerstudios in all den Jahren doch auch immer ein bisschen zermürbt haben. Und deswegen kriegen wir das gute Wetter hier doch immer ziemlich mit. Das ist schon echt ein Vorteil von dem Studio.
Ja, glaube ich. Wo habt ihr euer Studio und seit wann habt ihr das?
Wir sind in Kreuzberg seit 2 Jahren ungefähr. Vom Jahr ist es so, vor einem Jahr gut, ist komplett fertiggestellt. Also es sind immer noch so Kleinigkeiten, die gemacht werden. Das ist ein langer Prozess, aber ich glaube, vor 2 Jahren hat so der Mietvertrag begonnen. Wir haben lange gesucht, vorher auch fast 1,5, 2 Jahre. Und ja, jetzt sind wir hier. 3,6.
Wie ist so der Switch? Ihr wart davor aber, glaube ich, auch schon in Berlin, ne?
Wir sind sehr viel gependelt aus Essen und wir hatten, bevor wir diese Fläche dann gebaut haben, hatten wir 1, 2 Stationen. Wir hatten mal so ein Loft, da gibt's auch eine Doku drüber und dann noch so ein kleines anderes Büro. Aber das waren eigentlich immer nur die Zwischenstationen auf dem Weg hierhin. Also das war immer unser Ziel, dieses Studio zu bauen. Hat halt ein bisschen länger gedauert, aber jetzt sind wir angekommen.
Sehr cool. Wie nehmt ihr das so wahr im Vergleich Berlin-Essen?
Ja, gibt schon auf jeden Fall ein paar Unterschiede. Einfach so, dass das Angebot, das kulturelle Angebot, das kulinarische Angebot ist natürlich höher. Man kann natürlich viel mehr mit Leuten in Connecten arbeiten. Das war auch so das Ziel. Ich glaube, das hat uns auch viel gebracht, dass wir hingekommen sind. Wir sind näher an den Künstlern dran, Künstlerinnen dran. Und ja, das ist auf jeden Fall so der Main-Unterschied. Ich weiß gar nicht. Man hat mehr Seen hier auf jeden Fall im Umkreis als bei uns.
Ja, also tatsächlich mehr Natur, auch wenn Essen ist ja eigentlich irgendwie, glaube ich, die grünste Stadt Deutschlands. Und da gibt's auch sehr schöne Flecke. Aber wenn man hier so ein bisschen aus Berlin rausfährt, hat man ja auch sehr viel Natur. Und ansonsten sind's beides irgendwie auf ihre Art roughe Städte. Von daher war es jetzt, glaube ich, nicht so ein Switch, als wenn man irgendwie mit München, Heidelberg oder so Süddeutschland, da hat man immer so einen anderen Flavor. Aber Essen und Berlin unterscheiden sich, glaube ich, gar nicht so viel von der
Sprache ist auch ähnlich, diese Stadt, also diese Aussprachen und so, es hängt schon gut zusammen, deshalb musste sich gar nicht so krass umgewöhnen.
Ja, ich finde auch immer der Unterschied gerade zu Süddeutschland, weil ich aus Süddeutschland komme, ist so dieses Hügelige einfach, was man dort hat und das ist so ein krasser Switch so zu Norddeutschland beziehungsweise halt auch zum Pott, wo ja auch alles sehr flach ist.
Ja, stimmt.
Ich finde, wenn man so Deutschrap beobachtet, sieht man im Verhältnis zu Solo-Produzenten doch sehr viele erfolgreiche Produzentenduos. Vor allem, wenn man das auch nochmal im Vergleich zu Rap-Artists setzt. Da gibt es nicht so viel krass erfolgreiche Duos, sondern dann eben eher so die Solo-Karrieren, die verfolgt werden. Was sind in eurer Meinung nach die Vorteile, wenn man zu zweit produziert?
Es gibt ganz viel irgendwie. Also ich meine, es ist ja offensichtlich der Vorteil, dass man einfach quasi eine doppelte Power hat in der also in dem Arbeitspensum, das sage ich mal, wenn einer mal draußen ist, dann kann der andere weitermachen und andersrum. Also das ist natürlich schon so ein Vorteil. Dann ist aber natürlich auch, was die Künstlerin im Raum angeht, ist die Betreuung ganz gut. Der eine kann eher engineeren, produzieren, der andere kann mit den Künstlern agieren. Also wir wechseln dann auch teilweise die Position mal hin und her. Also ich glaube einfach so, umso mehr Energien da tätig sind, umso besser kann es da werden. Also gerade auch, was die, ja, wie gesagt, einfach so diese üblichen Arbeiten dann auch angeht, wie fertig machen und so. Ich meine, wir haben jetzt gerade lustigerweise, wir merken auch, manchmal muss man das auch entzerren und dann kommt man wieder zusammen, aber man kommt trotzdem immer wieder, also zu zweit, glaube ich, an weitere Punkte, so als alleine. Das ist so. Das macht auch Sinn, das stimmt, dass eigentlich alle, Gana Dinaru, Judy, Young Mash, The Crates, irgendwie ist das auch, also Kitschkrieg ist ja auch so, ne? Dass man eigentlich nur diese Duos hat und das voll Sinn macht, dass einfach die doppelte Energie auch ist. So.
Ja. Was natürlich auch noch eine doppelte Qualitätskontrolle. Ich meine, jeder hat seine eigene Magic und seinen eigenen Geschmack. Aber bestimmt gibt's immer mal den Punkt, wo der eine was übersieht oder einfach der andere eine neue, frische Idee reinbringen kann. Und solange sich das nicht gegenseitig ausbremst, sondern eher beflügelt, kann es da eigentlich nur positiv sein.
Jetzt, wo ihr schon so viele Jahre auch als Duo gemeinsam zusammenarbeitet und auch nach außen hin auftretet, hat sich da trotzdem was verändert in der Zusammenarbeit dahingehend, dass man jetzt häufiger irgendwie splittet oder vielleicht sogar eher im Gegenteil noch intensiver zusammenarbeitet?
Ja, da sind wir lustigerweise gerade so ein bisschen dran, wo wir gemerkt haben, ey, man hat jetzt so viele Jahre zusammen im Studio verbracht, dass wir auch den Plan haben, das hier und da mal zu entzerren. Und was wir auch gemerkt haben, Musik machen kann sehr intim werden mit Artists. Und das ist auch so ein Learning hier mit dem Raum, der ist jetzt ein bisschen größer als so diese Standard-Writing-Räume, sage ich mal. Es hat jetzt noch nicht so diese typische amerikanische A-Room-Größe, aber für manche Artists ist auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, mit einem Produzent im Raum zu sein, so ein bisschen was Intimeres und wo die sich vielleicht ein bisschen mehr fallen lassen können. Als wenn jetzt zum Vergleich, das hat ja nicht nur mit zwei Producern zu tun, sondern wenn irgendwie die ganze Gang mit dabei ist. Also wenn du irgendwie 10 Leute im Raum hast und die sitzen dir alle im Nacken, weil die sitzen meistens dann hier hinten auf der Couch. Das ist natürlich alleine so vom Feng Shui schon was anderes, als wenn du irgendwie so privat da sitzt. Deswegen wollen wir da auf jeden Fall experimentieren und auch mal wieder Sessions getrennt machen.
Hat man als Produzent auch so eine therapeutische Wirkung, Rolle da? Also ich musste jetzt gerade dran denken, weil dieses One-to-One ist uns zum Beispiel auch im Podcast aufgefallen bei Interviews. Wir hatten ein paar Interviews, die wir zusammengeführt haben, also mit dem anderen Co-Host von Deutschrap plus Sherwin, dass wir zusammen da waren. Dann haben wir einfach gemerkt, dass das gar nicht so gut funktioniert, weil genau dieser Effekt eintritt, den ihr gerade so beschrieben habt. So ein One-to-One-Gespräch, da öffnet man sich dann viel, viel mehr, als wenn man jetzt irgendwo hinkommt und man kennt euch vielleicht auch noch gar nicht. Und dann weiß man so, ihr kennt euch aber schon seit Jahren. Und dann ist man vielleicht auch nochmal als Artist ein bisschen aufgeregter oder ein bisschen verhaltener einfach.
Ja, das spielt bestimmt mit rein. Also kann ich mir vorstellen, das ist aus meiner eigenen Erfahrung auch so. Ich glaube, man kommt einfach zu zweit schneller zu einem Punkt, an dem man sich öffnen kann. Das ist, glaube ich, einfach von der Natur aus so. Es gibt vielleicht Menschen, die weniger darauf schauen, aber ich glaube, gerade was, wenn man so Musiker betrachtet, die sind dann auch alle ähnlich sensibel an den Punkten. Und das macht dann schon Sinn oft, dass man sich da in manchen Gesprächen erstmal zu zweit gibt.
Ich habe mir gedacht für das Interview heute, ihr seid ja einfach schon unfassbar lange dabei, wenn man so an diese Anfangszeiten im Ruhrpott und so zurückdenkt. Aber ich glaube, gerade diese Schritte von eurer Karriere habt ihr auch schon häufig in Interviews thematisiert. Und deswegen wollte ich vor allem so auf die jüngere Vergangenheit eingehen. Und XXL war ja die erste Single, wo ihr dann als Mixu McCloud auch als wirklich als Artist aufgetreten seid. Und das war ja auch so die Debüt-Single für das Album. Ich kann mich auch noch dran erinnern, das war die Zeit, wo wir im Podcast damals frisch gestartet haben, immer jede Woche in die Releases reingehört haben und dann kam einfach dieses Brett plötzlich raus und man hatte irgendwie so auch diese Animationsfiguren, die dann, glaube ich, im Intro oder Outro drin waren, also euch beide. Und das war auf jeden Fall ein großes Event. Wieso habt ihr damals diesen Schritt gemacht, dass ihr gesagt habt, okay, und jetzt seid ihr Mixu McCloud als Artist auch? Und was hat sich auch dadurch verändert?
Es war, glaube ich, so ein relativ natürlicher Prozess, weil wir in der Zusammenarbeit mit den Künstlern und Künstlern, die wir davor so begleitet haben, viele auch so von jetzt, ja, nicht unbedingt von null, aber viele von absoluten Newcomern dann in den ersten Schritten in ihrer Karriere begleitet haben. Und das ist natürlich ein anderes Arbeiten, als wenn du jetzt mit gestandenen Artists arbeitest, die schon irgendwie mit ihrer Vision kommen, die schon eine Legacy haben. Weil dann ist es natürlich manchmal mehr so ein, ey, der Künstler weiß schon genau, was er will und man macht so seine Arbeit und dann wird ein Song produziert und dann Dankeschön, alles klar, bis zum nächsten Album. Aber wenn man Artist so grundlegend aufbaut, wie wir es gemacht haben, da gibt man natürlich viel mehr mit rein, sei es jetzt so die künstlerische Vision oder wir haben dann sehr viel irgendwann, ob es Cover-Designs sind oder in Videos mitgedacht, die Singles mit ausgewählt. Das ging dann oft in so eine managementartige Aufgabe schon mit rein. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, ja gut, anscheinend können wir über dieses normale Musik produzieren, haben wir schon Bock, ein bisschen mehr zu machen. Warum machen wir das nicht mal für uns selber? Also das war, glaube ich, so diese grundlegende Idee. Und durch diese intensive Zusammenarbeit mit gewissen Artists hat sich damals auch so ein Vertrauen aufgebaut, dass wir die überhaupt erst dazu bekommen haben, mit uns dann auch so ein Projekt zu machen. Ich meine, wie du es gerade gesagt hast, auf der ersten Single Jamule, Luciano, Summer Jam, dann so ein teures Video. Das war ja auch ein absoluter Move damals. Und das kannst du natürlich nicht als Newcomer-Produzent, der hier und da mal ein Beat verschickt hat und dann was geplaced hat, hast du ja so gar nicht die Bereitschaft der Artists, dass sie dir dann auch so entgegenkommen. Und es war irgendwie an dem Punkt so der logische Schritt, weil wir, wie gesagt, diese Künstler teilweise echt mit aufgebaut haben und auch mit sehr vielen Artists so gut waren in dem Moment, dass dieses Vertrauen da war, dass sie uns das zurückgeben können. Und dann hat es einfach nur gepasst, würde ich sagen.
Ja.
Also jetzt im Nachhinein ist dieser Plan ja voll aufgegangen. Trotzdem habe ich es überlegt, wenn man sich vielleicht nochmal so in diese Zeit zurückversetzt, war da vielleicht auch so einen gewissen Bedenken oder Angst da, gerade wenn man dann Sachen auf YouTube released und dann steht halt vorne nicht der Artist-Name, sondern halt Produzentenname und die Artists sind ja einfach nochmal ein bisschen bekannter für Leute, die jetzt nicht so in der Szene drin sind und wenn jetzt vorne Mixu McCloud steht, dann ist das bei YouTube vielleicht auch ein bisschen abgeschnitten oder so, dass da auch was verloren gehen könnte.
Ich glaube, diese, also gerade bei dieser Dreier-Kombi hatten wir diese Probleme, glaube ich, nicht. Also wir haben jetzt nicht gedacht, dass das vielleicht dass das untergehen könnte, nur weil unser Name vorne steht, so. Auch irgendwie danach, also es war nie eine Angst, irgendwie die aufkam. Klar, man hat immer so gedacht, ey, klappt das überhaupt so in der Art und Weise? Und als Produzent, ich glaube, damals gab es bis dahin Kitschkick im Vorfeld als Produzent und manche ältere Projekte und ich glaube, es war relativ am Anfang von dieser ganzen Produzentenkarrieren. Da war natürlich so eine Sicherheit nie da, so. Aber die hat man auch als Artist. Also ich glaube, dass man generell komplett sicher ist, was passiert, das hat man weder im Produzentenprojekt noch als die Artist selber, so. Deshalb so diese üblichen Bedenken sind da mitgeschwommen. Aber ich glaube, wir waren schon relativ sicher, dass es halt in dieser Konstellation die Leute, die wir halt am Start hatten, auch eine gewisse Größe haben könnte.
Es waren eher so technische Sachen. Zum Beispiel, wir haben damals einen frischen YouTube-Kanal gemacht.
Ja.
Das ist ja ganz logisch, dass der erstmal weniger Views generiert, als wenn das Video jetzt auf dem Luciano-Kanal kommt. Wiederum in der Kombination hat uns damals natürlich Spotify direkt aufs Cover gepackt und Platz 1 in der Modus Mio-Liste damals. Also
rest in peace.
Genau, also es hatte natürlich Risiken, aber mit den Namen war es auch teilweise echt ein Selbstläufer. Also die Vermarktung dann. Ich meine, wenn du diese Namen auf so einem Song hast, das wird ja immer noch wenig gemacht. Also so Dreier-Kombis in der Größenordnung ist ja auch nicht alltäglich, auch unter den Artists an sich, ohne dass jetzt ein Producer noch dabei ist. Deswegen, wir wussten schon, ey, mit dem Song können wir uns schon in die Öffentlichkeit wagen.
Auf jeden Fall. Und ihr hattet ja auch einfach wirklich schon so eine unfassbare Legacy, schon so viele irgendwie Top-10-Hits mitproduziert, Goldplatten, Platin zu dem Zeitpunkt. Was ändert sich so, wenn ihr da so Einblicke geben könnt, was ändert sich so an so einem Split oder so, wenn jetzt so im Vergleich zu davor, ihr wart einfach die Produzenten von einem Song, der woanders gelandet ist, versus das waren dann so eure eigenen Songs oder jetzt mittlerweile steht der ja, glaube ich, auch überall, seid ihr immer als Artist mitgelistet seitdem, oder?
Nicht überall. Es gibt da schon noch so Ausnahmen, je nachdem auch, wie weit wir in der Produktion involviert sind und so. Also wir sind nicht immer als Artist da drin. Es hat sich auf jeden Fall, also unser Verhältnis so zu den eigenen Releases hat sich natürlich so ein bisschen dann geändert. Wir sind auf jeden Fall tiefer reingegangen und dadurch, dass wir als Produzenten für die Sachen stehen, sind wir, glaube ich, mit dem Sound schon manchmal noch sehr weit bis ans Ende gegangen und haben uns anders verkopft, als wir vielleicht gesagt haben, vorher gemacht haben. Also so diese Qualitätskontrollen, die Josh auch meinte, die sind dann, waren dann nochmal ein bisschen anders, aber natürlich auch das ganze Ding, was wir die Videos selber checken mussten, planen mussten und so. Also diese ganze Hingabe so zu dem Produkt, sag ich mal, zu der Musik, ist natürlich da so ein bisschen andere geworden, weil vorher hat man dann seine Arbeit getan, aber die Verantwortung war dann im Label oder beim Künstler und so haben wir die Verantwortung halt selber gehabt und das war halt dann schon nochmal eine andere Sache für den Kopf.
Ja. Du hast, glaube ich, noch die Splits angesprochen.
Genau.
Klar, man kann natürlich viel, viel mehr damit verdienen, wenn man die Musik selber rausbringt, zumal wir das ja auch über unser eigenes Label gemacht haben. Aber die Verantwortung, die Risiken sind auch komplett andere oder die Workload. Von daher, ja, hat alles seine Vor- und Nachteile.
Also ihr müsst euch plötzlich viel mehr selbst um das Marketing dann kümmern, weil es halt euer eigener Song dann plötzlich ist, was man ja sonst nicht ganz so krass viel hat, nehme ich mal an, bei Songs, die man einfach so halt nur produziert hat.
Mhm.
Ihr habt dann zwei Alben rausgebracht, Futura und Teil vom Ganzen. Ihr seid auch mit beiden Alben gechartet, habt damit auch unfassbar starke Streaming-Zahlen, Platin-Hits drauf gehabt. Ich habe mich trotzdem gefragt, wie war euer Feeling so nach den Alben? Vor allem, weil es ja schon was Besonderes ist, als Produzenten ein eigenes Album zu machen. Wart ihr so, ey, das hat sich so absolut gelohnt? Oder wart ihr auch so, ey, es macht mehr Sinn Singles? Jetzt gerade im Deutschrap sind ja sogar Rapper am Überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, ein Album rauszubringen. Deswegen würde mich da mal so euer Take so mit der Erfahrung, die ihr jetzt habt, interessieren.
Ja, wir waren immer mal wieder auch an dem Punkt, wo wir gedacht haben, lohnt es sich noch ein Album zu machen? Also es ist natürlich, es gibt zweierlei, lohnt es sich kommerziell ein Album zu machen? Wahrscheinlich würde es sich mehr lohnen, die ganze Zeit Singles zu droppen und zu gucken, dass irgendwas funktioniert und die zu arbeiten. Aber das ist einfach so, aber das ist natürlich so ein Gefühlsding. Ich mag immer noch einfach, immer noch klassisch an Sachen zu arbeiten, ob es eine EP oder ein Album ist, also konzeptionell zu arbeiten, weil es einfach, es macht mehr Spaß. Ich glaube, das war auch unsere Stärke bei den beiden Sachen. Haben wir letzte Tage auch nochmal reflektiert, so diese Herangehensweise, dann doch die ganzen Songs fertig zu machen, mit hinten aus produzieren und versuchen, Übergänge zu schaffen und das ganze Ding als auch als Album zu sehen. Das war bei Futura tatsächlich noch ein bisschen geradliniger, sage ich mal. Das hat sich dann bei Teil vom Ganzen dann so ein bisschen anders ergeben, weil wir auch in der Studiosituation auch nicht so fest waren. Wir waren ja so ein bisschen loose in Berlin und es war alles so, dann Nachtswach und Sehnsucht waren viel größer als jemals vorzustellen, dass unsere Singles werden. Dann haben wir die Songs irgendwie zusammengesucht. Aber auch da war dann am Ende und so mit dem heutigen Blick darauf hat das schon Sinn gemacht, auch ein ganzes Album zu machen und die Songs, die drauf sind, wir sind auch stolz darauf und ich höre mir das auch gerne ab und zu einfach nochmal an und ich mag es, dieses fertige Ding, Teil vom Ganzen, mit den ganzen Cover-Artworks damals mit ABN designed und keine Ahnung, das noch alles zu haben und zu sagen, ey, man hat ein Produkt, auf was man in 30 Jahren zurückschauen kann und hat nicht nur diese einzelnen Singles, die da irgendwie im Internet rumliegen. So.
Voll.
Ich habe auch das Gefühl, dass halt so diese einzelnen Singles, gerade sowas wie, wir haben vorhin drüber gesprochen, ne, über als dann XXL rauskam, so diese Designs, die bleiben, sind mir zumindest sehr krass im Kopf geblieben. Oder auch dann eben von Nachtswach, Sehnsucht, wo da dann, glaube ich, die waren ja beide bei Teil vom Ganzen dann drauf.
Mhm.
Da ist mir das auch so mit den kleinen Figuren so krass einfach im Kopf geblieben. Oder mit den kleinen Symbolen. Und das ist ja gerade dieses, okay, man hat da so ein größeres Konzept für ein Album. Wenn ihr da jetzt gerade auch vor ein paar Tagen nochmal so drüber gesprochen habt, steht ein drittes Album zur Diskussion?
Es steht auf jeden Fall was zur Diskussion. Es kommt auf jeden Fall was.
Ja, eigentlich immer am Arbeiten, von daher.
Wenn man die Diskografie so von euch anschaut, dann hat man das Gefühl, dass der Output besonders in den Jahren 2020 bis 2023 extrem hoch war und jetzt fast ein bisschen zurückgegangen ist. Aber vielleicht ist das auch nur so ein trügerischer Schluss von außen, wenn ich mir vorstelle, okay, ihr seid irgendwie auch am Studio bauen und machen. MacLeod, du hast auch ein eigenes Album als Artist rausgebracht letztes Jahr. Ist das gerade so ein bewusster Schritt? Habt ihr so bewusst ein bisschen den Output heruntergefahren oder ist das gerade auch einfach eine falsche Wahrnehmung?
Nee, das ist eine richtige Wahrnehmung und das hat schon sehr viel mit dem Studiobau zu tun. Also in diesen 3 Jahren, dieses fast 4 Jahre von Studio suchen bis konzeptionieren und fertigstellen, was das an Zeit und Kraft auch eingenommen hat, hat einfach unseren Output geschmälert. Deswegen ist das da eigentlich schon perfekt erkannt und ja, ist eine relativ technische Geschichte, die das einfach zur Folge hat, muss man so sagen, ja.
Genau. Andererseits, wir jetzt gerade auch an ein bisschen längerwierigen Projekten sitzen, auch nicht nur für unseren Stuff, wo halt auch dann nochmal irgendwann noch wirklich viel rauskommt. Also gleichermaßen ist auch viel passiert, was aber eigentlich noch nicht released ist, weil manchmal braucht es auch alles mal 1-2 Jahre, bis die Sachen, die man bastelt, da noch rauskommen. Und gerade bei den Projekten, die wir haben, die sind so ein bisschen längerfristig und deshalb wird da aber auch noch was kommen.
Okay, sehr cool. Wie ist denn gerade so die Verteilung von Fokus auf deutsche Projekte oder vielleicht auch Projekte in eine Werberichtung? Ich habe gesehen, ihr habt mal für Tipico auch was gemacht und wahrscheinlich auch unzählige andere Sachen.
Tatsächlich, außer Tipico haben wir gar nicht so viel in die Richtung gemacht. Ich glaube sogar gar nichts. Das läuft ja schon seit Jahren. Das ist irgendwie ganz cool. Ich bin jetzt wieder ein bisschen mehr im Fußball gucken drin und auch 10 Jahre später hört man dann immer noch so diesen Beat, den man da gemacht hat. Und das war schon ganz cool. Aber nee, wir konzentrieren uns schon auf deutsche Musik. Es gab zwischenzeitlich dann mal die Überlegung, irgendwie in den USA anzugreifen. Es wurde dann aber verworfen, weil so der Tenor eigentlich ist, oder ich glaube da auch dran, dass man sagt, du musst schon so vor Ort sein, um da wirklich anzugreifen. Der Jumper macht das ja zum Beispiel gerade ganz gut. Aber der ist halt auch nur noch in LA oder Korea und fliegt um die Welt. Und da haben wir uns eigentlich bewusst gegen entschieden. Europäische Sachen sind natürlich immer interessant. Ob es jetzt UK ist, Holland, Frankreich. Also solche Sachen könnten wir uns schon vorstellen. Aber kommen ja auch neben der Musik schon auch viel über den Text. Und ich glaube, in seiner Muttersprache ist man einfach am stärksten. Das ist halt einfach so.
Okay, aber dann kann man sich ja wirklich drauf freuen, wenn man weiß, okay, drittes Album steht zur Diskussion. Ihr seid gerade im Hintergrund an vielen Deutschrap-Projekten dran. Wir haben ja jetzt ein bisschen so über die vergangenen Jahre so gesprochen und ich habe mich gefragt, wenn man jetzt so lange, ihr seid schon so lange mit dabei, es gab bestimmt immer wieder so verschiedene Meilensteine, die ihr erreicht habt. Was war denn so der krasseste Wendepunkt in eurer Karriere rückblickend?
Wahrscheinlich das Artist-Projekt, oder?
Wahrscheinlich das Artist-Projekt auf jeden Fall. Davor gab es natürlich, wie du sagst, es gab immer wieder Meilensteine. Ich weiß nicht, also 2017, war für mich ein persönlicher Meilenstein, wo die Projekte mit Wasel, Loredana ging kurz hintereinander los. Dann haben wir noch Jamule zwischendurch. War auch ungefähr die Zeit, also das war dann so eine Zeit, wo wir mit KünstlerInnen ganz anders im Studio agiert haben und also die Arbeitsweise sich total gechanged hat. Davor gab es aber auch schon, ich meine, ich glaube, die erste goldene Platte von mit Casper war wahrscheinlich dann auch schon eine ganz andere Wahrnehmung, die du hattest. Das war ja schon, wann war das denn? 2000.
Boah, weiß ich gar nicht mehr.
Die Zeit, nee, aber das war ja dann noch 5 Jahre vorher.
Typische, davor war es eigentlich sehr viel Beats verschicken.
Genau.
Da haben wir uns eigentlich auch noch immer täglich damals in Essen getroffen, um wirklich Beats zu machen. Und durch die Arbeit mit, was Lauren gerade meinte, mit Wasel, Loredana, Jamule, hat eigentlich so unsere richtige Produzentenarbeit erst angefangen. Wobei, ich hatte auch schon selbst in den untergrundigsten Zeiten davor immer schon so Alben auch von irgendwelchen Kollegen so produziert und eine Cloud hatte ja auch damals schon so ein Solo-Album. Also man hat auch schon damals so richtig Producer-mäßig ganze Alben gearbeitet, aber dann gab es auch lange die Zeit, wo man irgendwie Beats gemacht hat und einfach Beat-Pakete verschickt hat. Und genau, und das hat ab dem Punkt eigentlich abgenommen und wir haben mit den Artists im Studio gearbeitet.
Was ist so all-time euer erfolgreichster Song, den ihr produziert habt?
Sehnsucht oder Nachtswach, wenn man den Remix mit...
Genau, bei Nachtswach ist es halt so, dass dieser Bootleg und die Originalversion halt, glaube ich, zusammen auf jeden Fall wesentlich mehr schon als Sehnsucht haben. Ich glaube, sind dann, ja, also wird auf jeden Fall dann Nachtswach, weil der als ein Song gewertet wird, der erfolgreichste sein, ja.
Die sind beide irgendwie so bei fast 200 Millionen oder so, glaube ich. Also sowohl der Originalsong als dann auch nochmal das Bootleg irgendwie, glaube ich, so beide irgendwie 150 oder sowas. Das ist echt unfassbar.
Ja.
Krass.
Ja, das ist für uns auch immer noch nicht so richtig vorstellbar, wenn man so darüber nachdenkt, dass man, ich glaube, wegen der Regelung hat sich ein bisschen verschoben, aber es geht so Richtung Diamant und das ist, wenn ich gerade auch so, manchmal muss man realisieren, das tut doch ganz, ganz, ganz cool, weil ich war so, der ist schon ein bisschen crazy.
Ja, vor allem, wenn man sich halt so vor Augen führt, ich glaube, es gibt nur eine Handvoll Diamant-Singles im Deutschrap-Genre, also das ist halt wirklich so ein unfassbarer Meilenstein.
Ja.
Richtig, richtig krass. Irgendwie das, was ihr jetzt gerade auch genannt habt, ne, irgendwie so eine Zusammenarbeit mit Tilo oder Mako, finde ich, macht auch eure Karriere voll aus, dass ihr immer auch Newcomer fördert und jetzt nicht irgendwie nur die alte Garde. Und vor allem auch, als ihr mit der heute alten Garde sozusagen zusammengearbeitet habt, da habt ihr ja damals auch irgendwie 2010 für die produziert, als die eben auch noch nicht bekannt waren oder gerade so am Startpunkt ihrer Karriere waren. Und ihr fördert ja auch jetzt gerade im Rahmen der O2 Music Kampagne Newcomer Artists. Das O2 Music Studio ist gerade gemeinsam mit Unreleased auf Tour. Das ist ja so ein mobiles Studio, welches dann bei jedem Tourstop aufgebaut wird. Und die Newcomer können dort dann vor Ort ihren Track performen und der Gewinn von diesem Contest ist am Ende, ein Song mit euch gemeinsam zu produzieren. Und als erstes gibt es dann eine Vorauswahl und dann werden 6 Newcomer für das O2 Music Camp nach Hamburg mit euch eingeladen. Erzählt mal ein bisschen, was passiert im O2 Music Camp in Hamburg, wie lange geht es und wie kann man sich das vorstellen?
Also die 6, die dann quasi in den Städten sich durchgesetzt haben, die kommen mit uns und noch auch einigen anderen Producern und ProducerInnen nach Hamburg. Und wir hoffen, denen da eigentlich so möglichst viel mitgeben zu können, indem wir zum ersten Mal die vielleicht in so eine professionelle Studio-Umgebung einladen und einfach so ein bisschen zu checken, ey, wo stehen die gerade in ihrer Karriere, was geht bei denen, wo brauchen die vielleicht noch Hilfe. Und wie du gerade schon gesagt hast, das war auch eigentlich so der Grund, warum wir dieses ganze Projekt so spannend fanden. Wir haben in unserer Karriere eigentlich sehr wenig in diese Richtung gemacht. Jetzt sage ich mal so Corporate-Sachen oder nennt sogar Werbesachen, weil wir da mal ziemlich picky sind. Mhm. Aber uns hat einfach dieser Ansatz gefallen, wie du auch gerade schon meintest, wir stehen irgendwo auch dafür, mit NewcomerInnen zusammenzuarbeiten. Und deswegen waren wir eigentlich ziemlich schnell begeistert von der Idee. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Es passt einfach voll rein und ist für uns auch immer wieder ein geiles Learning zu sehen, was kommt nach, wie sind auch die Ansätze, weil wir auch andersrum auch immer was lernen von jedem so. Und deshalb, wir freuen uns da voll drauf.
Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr cool. Und wenn dann dieses O2 Music Camp in Hamburg war, dann muss es ja am Ende eben einen Artist geben, der das Ding gewonnen hat. Und dann ist der Preis ein Song mit euch. Wie kann man sich das dann vorstellen? Also erstmal, wie setzt man sich auch in dem O2 Music Camp durch?
Das wird sich zeigen,
auf ganz viele verschiedene Aspekte an. Und ich glaube, das, was, wo es dann hinausläuft, mit uns im Studio dann zu sein und nochmal diesen letzten Song zu produzieren, das wird dann wahrscheinlich an dem Punkt dann wirklich so sein, wie es auch sonst auch mit uns im Studio ist. So, auch die größten Künstler, die kommen. Wir versuchen einfach dann zusammen das Beste rauszuholen, versuchen auf die Artists einzugehen und dann irgendwie ja einen Song rauszubringen, der halt auch die Leute begeistert. So.
Ja. Ja, und auch da nicht irgendwie nur so ein Paid-Job ist, sondern nee, wir haben schon den Anspruch, dass es gut wird. Und deswegen ist auch eigentlich sehr schön, mit den Leuten schon vorher einmal in Hamburg bei diesem Camp zu sein, die kennenzulernen, dass man schon so ein bisschen weiß, okay, wer sich dann am Ende durchsetzt, dass wir auch Bock drauf haben. Und wenn wir dann ins Studio gehen, dass man sich schon so ein bisschen kennt, eingespielt ist und dann, dass auch am Ende was richtig Gutes bei rauskommt. Das ist schon unser Anspruch bei der ganzen Geschichte.
Ja, das klingt echt richtig spannend. Vor allem, das wird ja dann einfach so ein ganz normales, reguläres Single-Release auch einfach sein, so dieser Song. Das ist schon ja ein großer Ansporn, finde ich, für Newcomer-Artists. Ich habe auch gesehen, ihr wart, glaube ich, bei dem Tourstop in Berlin, oder? Vielleicht könnt ihr mal beschreiben, wie so ein bisschen das Feeling vor Ort ist, weil eben das Studio da ja aufgebaut wird. Wie kann man sich das so vorstellen? Da habt ihr ja wahrscheinlich auch vorbeigeschaut, oder?
Ja, wir waren da und es war tatsächlich ein sehr schöner Tag. Also wir waren auch die, also wir haben da auch erst einmal die Booth gesehen, also auch was da zusammengebaut wurde von O2 und auch den Cinch und Teil von dem Producer-Team, die da irgendwie unterstützt dabei waren. Das war erstmal schon technisch eine geile Voraussetzung, glaube ich, für die Leute, die da angekommen sind. Aber auch der Vibe, die Leute, also waren einige Leute, die davor saßen, miteinander geredet haben. Und die Künstlerinnen hatten da, glaube ich, alle eine gute Zeit, so. Ich weiß gar nicht, wir haben noch einiges auch schon gehört. Und da war auch schon, auch gerade in Berlin, auch spannender Stuff dabei. So, man muss schon sagen, die Qualität von Leuten, die halt da mitmachen, ist aber auch schon hoch, so.
Ja.
Also ich finde schon generell spannend, wie viel da wirklich nachkommt. Also ich verfolge das jetzt auch was den Untergrund angeht, versuche ich mitzuverfolgen und versuchen wir auch immer zu schauen, was geht noch. Und da wird dann schon klar, okay, das Grundlevel von Qualität hat sich gesteigert und es wird da wahrscheinlich auch, ja, mal gucken, wo es noch hingehen wird. Und ich bin da voll gespannt.
fand es vor allem auch schön zu sehen, was für Menschen da rumlaufen, generell, was im Rap oder Hip-Hop eigentlich für eine Positivität mittlerweile herrscht. Es ist so extrem divers alles, coole Leute, alle irgendwie nice angezogen. Das ist ja auch noch nicht so lange her, dass bei solchen Events überall die bösen Hintermänner standen, es wurde böse geguckt und so. Also, so dieser, der Vibe hat sich schon irgendwie geändert in den letzten Jahren und deutlich zum Positiven, muss man sagen.
Ja.
War echt ein cooler Tag da.
Das ist eigentlich richtig schön, wie du das sagst, weil ich finde, das wird häufig irgendwie ein bisschen unter den Teppich gekehrt bei all dem, dass man irgendwie nicht mehr so zufrieden ist mit, oh, zu viele Releases, jeden Freitag, man verliert den Überblick, aber eigentlich auch, wie sich so der Vibe geändert hat von Deutschrap, von dieser Hip-Hop-Community insgesamt und das auch häufig in der Musik auch so ein gewisser Werteanspruch ist, auch was so die Gesellschaft angeht, deswegen sehr, sehr cool.
Werbung.
So, an alle Newcomer-Artists, ihr habt es gerade von Mixo und MacLeod gehört, der Vibe auf der Tour ist heftig und die beiden suchen genau dein Talent. Das O2 Music Studio ist gemeinsam mit Unreleased auf Tour und kommt in deine Stadt. Das ist deine Chance, einen gemeinsam produzierten Track mit Mixo und MacLeod zu gewinnen. Und der Ablauf ist auch ganz easy. Du suchst dir einfach dein Favorite Beat aus der O2 Can Do YouTube Playlist aus, kommst vorbei auf Tour und gehst direkt ins mobile Studio, um dein Take zu recorden. Zwei Tourstops stehen noch an, am 6. Mai im Täubchental in Leipzig und am 27. Mai im Technikum in München, jeweils von 15 bis 20 Uhr. Also, worauf wartest du noch? Komm ins O2 Music Studio on Tour. Es gilt First Come, First Serve, also seid früh am Start, denn die Plätze sind begrenzt. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wie geht's denn danach weiter? Zuerst trifft Unreleased eine Vorauswahl. Danach entscheidet die Community, ob du als Sieger oder Siegerin deiner Stadt ins O2 Music Camp nach Hamburg einziehst. Dort arbeitest du dann als einer von 6 Artists mehrere Tage an deinem Sound und kämpfst um den Gesamtsieg. Einen eigenen Song, den du gemeinsam mit Mixo und MacLeod produzierst und offiziell releast. Also, alle Infos findest du auf dem O2 Urban Culture Instagram-Kanal oder in unserer Videobeschreibung. Wir sehen uns im O2 Music Studio on Tour und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Interview mit Mixo und MacLeod.
Werbung Ende.
Wir haben jetzt so darüber gesprochen, ne, dass ihr eben auch gerne mit Newcomern zusammenarbeitet, aber ihr habt natürlich auch mit sehr viel großen Namen schon zusammengearbeitet. Vorhin sind schon ein paar Namen gedroppt. Summerchim, Luciano, Loredana, Kapi, Apache auch. Gab es mal eine Zusammenarbeit mit einem großen Artist, die jetzt schon super lange aussteht, aber es einfach noch nicht geklappt hat? Also, dass man so sich schon sozusagen das Ja-Wort gegeben hat, aber es immer noch nicht dazu gekommen ist?
Gab ein paar Sachen, die, glaube ich, nie released sind. Ja, wir waren aber schon mit fast, na, ich wüsste gar nicht, was noch aussteht. Ich muss gerade selber überlegen, haben wir noch irgendwas?
Nee. Ja, wenn man so die Artists nimmt, die mit uns so irgendwie mit am größten oder so, wo es bei uns auch am meisten gescheppert hat. Ich glaube, mit UFO haben wir uns so ein paar Mal unglücklich immer verpasst und es war ein paar Mal das verabredet stimmt. Und dann hat es irgendwie...
Oder da gab es die letzten Releases auf Ich bin zwei Berliner noch. Ja. Da gab es sogar schon mal Releases, aber da könnte man sich mal wieder treffen eigentlich.
Ja, mal wieder auffrischen, weil das war ja gerade so die Zeit, wo er auch noch so ein bisschen, also gerade halt am Hochkommen war durch diese Releases auch damals.
Mhm. Ja, und wir haben so, er hat auch dann später nochmal auf dem Beat von uns gerappt. Aber so, ich meine so richtig diese, dass man mal im Studio war über eine Zeit lang und mal richtig so geworkt hat. Das hat da irgendwie immer so ein bisschen nicht hingehauen. Ja, sonst gibt's noch einige. Ja, zum Beispiel mit dem Sido, der war auch mal hier und man hat mal was gemacht. Aber es gibt Leute, mit denen man da nicht so intensiv gearbeitet hat. Aber das sind auch so Sachen, ich habe das Gefühl, wobei Sido habe ich 2007 schon
produziert. Ja, eigentlich gibt es da immer schon eine History. Savas habe ich gerade gedacht, von der Riege, aber
aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Anspruch. Man denkt immer nur, weil man jetzt Erfolg hat oder so, muss man dann mit allen arbeiten oder alle müssen Bock haben, mit uns zu arbeiten. Es gibt auch genug andere Producer, vor allem Teams. Deswegen so diesen Anspruch, da irgendwie wie so ein Sammelkartenheft alle abzuhaken, den gibt's gar nicht. Was passiert, passiert und das ist ja auch voll okay so.
Mit einem Bushido habt ihr auch nie zusammengearbeitet, oder? Oder gibt's da jetzt auch irgendwas nicht aus den 2000er Jahren? Was?
Weiß nicht, Yoshi Mixo hat auf jeden Fall noch wahrscheinlich ein paar Dinger rumliegen.
Ich glaube nicht. Nee.
An wie viel Songs seid ihr mittlerweile beteiligt? Ich habe irgendwann mal so eine Zahl gelesen, 500 oder so, aber das ist jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her.
Könnte aber hinkommen. Man kann das ja in der GEMA-Datenbank recht einfach nachschauen. Ich glaube, so 500, 600 müssen es sein. Wir haben ja auch Songs, wo wir uns nicht überschneiden. Lauren hat ja auch viel Solo produziert, wie zum Beispiel von UFO, was ich dann in dem Moment sogar vercheckt habe. Und ich hatte ja auch als Yoshimitsu eine Zeit schon sogar vor unserer Zusammenarbeit. Mhm. Deswegen haben wir auch nicht den exakt gleichen Katalog. Mhm. 5, 6, 700, irgendwie sowas wird es sein.
Müsste man nochmal richtig nachschauen. Lustigerweise hat die Tage ja auch mal darüber nachgedacht, dass man so wirklich kurz nochmal sich aufzumalen, zu reflektieren. Aber manchmal geht da so viel unter, dass man es gar nicht einschätzen kann. Das ist jetzt nochmal ein guter Anschluss von dir.
Ich kann mir schon vorstellen, dass in dem ganzen Trubel, den man so hat und dann so viele Releases auch, die man als Produzent mitverfolgt, weil man eben gerade an dem Freitag auf dem Album drauf ist und die nächste Woche dann schon wieder die Single von dem nächsten Rapper ist, dass man da so manchmal ja einfach so den Moment vielleicht auch verpasst oder es einfach schwer fällt, sich die Zeit zu nehmen, um zu reflektieren. Wie sieht so eure Zukunftsplanung dahingehend aus? Habt ihr schon manchmal über so eine Pause nachgedacht auch und zu sagen so, ey, das wird vielleicht gerade auch alles zu viel, wir brauchen mal ein Jahr Stopp oder so? Oder ist es auch eher so, dass ihr so in diesem, dass dieser Workflow eh zu eurem Leben gehört, weil ihr das schon so lange macht, dass das gar nicht so richtig möglich wäre?
Ich glaube, wir haben beide ungefähr, also wir planen schon beide auch dahingehend, dass man sich auch jetzt in 2-3 Jahren mal auch eine gewisse Auszeit nimmt, dass man auch eine längere Auszeit nimmt, was, glaube ich, auch wichtig ist. Was aber fast wahrscheinlich noch wichtiger ist, ist halt dann den Alltag so zu gestalten und das ganze Leben so zu gestalten, dass man sich um sich selbst kümmert und die Pausen auch für sich nimmt, wenn man sie braucht, so. Aber auf jeden Fall wird es auf jeden Fall nochmal auch ein Leben nach dieser Art von kommerziellen Musik geben, sondern also dass wir auf jeden Fall nochmal eine Weltreise oder so machen werden. Ich glaube, das kann man sich schon, ja, da denke ich auf jeden Fall dran.
Ja. Das geht mir ähnlich.
Ja, ne? Ja.
Weil ihr gerade auch so ein bisschen dieses GEMA-Thema angesprochen habt, ich habe gesehen, ihr steht einfach aktuell immer noch bei über 3 Millionen monatlichen Hörern mit eurem Artist-Account, obwohl jetzt eben im letzten halben Jahr nur eine Single von euch kam. Man hört immer häufiger, dass Rapper auch, wenn man über Rapper spricht, dass es dann so heißt, so ja, es ist auch schwierig manchmal von Musik zu leben und man muss eigentlich sich aufbauen mit Tour, Merchandise, sonstige Deals und alles drum und dran. Mit dem Backkatalog, den ihr euch über die Jahrzehnte jetzt quasi aufgebaut habt, würdet ihr sagen, es lebt sich da sogar besser als Produzent, als Rapper?
Ich glaube, das muss man auch sehr im Detail betrachten. Weil wenn jemand ein richtig gutes Live-Game hat, dann scheppert das auch übertrieben, muss man so sagen. Er muss oder sie muss natürlich dafür immer noch aktiv dann auf die Bühne gehen, was ja auch nicht ohne ist, so von der Anstrengung her.
Genau, ich meinte nur auf die Musik betrachtet, weil die Rapper ja auch diese Möglichkeiten haben oder weil man ja immer sagt, so ja, eigentlich brauchst du mittlerweile einen Zeithustle oder ich höre viele Rapper-Interviews, die dann darüber sprechen, Musik wäre fast kein Plusgeschäft mehr, was sie so rausbringen.
Ja, also wir haben natürlich die fetten Jahre mitgenommen, muss man sagen, und waren da extrem glücklich, dann auch irgendwie genau in diesen Jahren unsere Artist-Karriere gestartet zu haben. Und klar, diese großen Songs, die helfen da übertrieben, weil wir auch sehr viel wieder reinvestieren in unser Studio zum Beispiel. Unser Team hier mittlerweile ist auch immer größer geworden. Deswegen, das kann man gar nicht so pauschal sagen.
Vor allem, es kommt ja komplett auch auf den Lifestyle an, den man fährt. Ja. Ist natürlich, wir sind, glaube ich, immer noch so, was das angeht, nie längst nicht auf dem Rapper-Niveau. Natürlich hatten wir auch unsere Zeit, wo wir auch einen kleinen Komplex überwinden mussten so und dann auch mal ein bisschen flexen mussten. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir da ein bisschen anderen Way gefahren so und deshalb, ja. Das ist auch ein Vorteil. Ja.
Ich habe manchmal schon Instagram-Stories von Rappern so aus Studios gesehen, jetzt gar nicht auf euch bezogen, aber bei denen ich mir einfach nur dachte, oh mein Gott, die armen Produzenten müssen das den ganzen Tag oder manchmal bis in die Nacht hin aushalten. Wie schafft man das so mental? Also weil wenn, ich will jetzt auch nicht alle Rapper über einen Schlag ziehen oder so, aber wenn ich mir so vorstelle, was ihr vorhin auch angesprochen habt, manche Rapper kommen irgendwie mit der ganzen Gang und hat man die ganze Zeit so viele Leute, manche konsumieren vielleicht noch so, wie kriegt man das hin, so einen kühlen Kopf zu bewahren oder damit halt auch umzugehen, dass man dann trotzdem halt diesen Arbeitsfokus auch hat und durchproduzieren kann?
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen altersbedingt, also in den 20ern, sage ich mal, hat mich das alles irgendwie nicht so wirklich gejuckt. Da hat man einfach irgendwie mitgezogen und dann hatten wir auch Monate, wo wir eigentlich jede Nacht bis 2, 3, 4 Uhr morgens Session gemacht haben. Wenn nicht über Jahre. Das war irgendwie so ein bisschen der Lifestyle. Ich meine, Musik machen so in der Nacht mit ein bisschen was dabei trinken ist natürlich auch ein kreativer Mut und ist auch was anderes, als sich um 14 Uhr mittags zu treffen und Gitarre zu spielen. Das sind so einfach zwei verschiedene Moods, die wahrscheinlich auch andere Arten von Musik hervorbringen. Und es muss einfach so ein bisschen zum Lifestyle passen, den man gerade selber auch fährt. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen älter, man achtet deutlich mehr auf seine Gesundheit, gucken, dass die Nächte nicht mehr so lang sind. Und man hat natürlich auch das Privileg, wenn Artists irgendwie zu respektlos sind, dann kann man sich natürlich auch herausnehmen, dann zu sagen, okay, dann war es eine kurze Zusammenarbeit. Und dementsprechend kann man das schon gut auch steuern. Man muss einfach selber, jeder ist auch anders, ne? Also wir haben letztens jemand, der neu ist bei uns im Team, der ist so, ich mache nie länger als 20 Uhr. Das ist so sein Ding, aber
ja, mit Zeit zum Ausstecken. Ja.
Genau, also Menschen sind verschieden und so ist auch die Arbeit im Studio verschieden. Deswegen muss einfach zu einem passen, würde ich sagen.
Ja. Ich bin vorhin an einer Stelle hellhörig geworden, wo ihr gesagt habt, ne, als Nachts wach rausgekommen ist oder Sehnsucht, das waren einfach Songs, die haben weit eure Erwartungen übertroffen. Ich glaube, bei Songs in der Größenordnung ist das auch normal. Trotzdem hatte ich mir so die Frage überlegt, was fällt euch sonst noch ein für so Zusammenarbeiten, wo ihr extrem überrascht wart, dass es so abging? Also Songs, wo ihr mitproduziert habt.
Also ich finde absurd, was irgendwie aus Tamam Tamam passiert ist.
Auch dran gedacht.
Also das, ja. Also so, das Shoutout aus Summer, das war auch seine, ja, also das war auch eine Sache, also ich glaube, die größtenteils, die ihr beide zusammen gemacht habt, die Mixo und Summer zusammen gemacht haben, so, da war ich ja so an der Seite so dabei. Aber das fand ich schon damals crazy zu sehen, wie groß dieser Song wurde und, aber wie es auch Sinn ergeben hat, mit dieser Hook, mit dieser tiefen Stimme und diesem Style damals, der auch gar nicht so viel gefahren wurde im Deutschrap, diese Art und Weise, das war irgendwie so ein bisschen dieses holländische Soundbild, irgendwie, das war spannend so damals, und da fand ich schon krass, aber auch völlig fast zu erwarten so gesehen, weil das Ding einfach ein krasser Hit ist, aber ich glaube, in der Türkei ist auch riesengroß geworden.
Ich glaube, das ist sogar der einzige Song, wo man sagen kann, das ist so ein bisschen internationaler Erfolg.
Genau.
Also das war in der Türkei, ich glaube sogar in Russland und noch so ein paar anderen Ländern, ja, ging der irgendwie ab. Muss man ja auch sagen, da ist ja Deutschrap schon irgendwie begrenzt sonst, egal wie groß die Hits werden. Wir sind ja ein sehr großes Land hier. Aber ich weiß noch, Summer Abi kam irgendwann mal mit der Idee und meinte sogar, ey, ich mache so eine Welttour jetzt. Wir gehen in Russland auftreten. Da war so, wir fliegen jetzt mit Privatjet durch die Welt und gehen so einmal überall auftreten. Hat dann irgendwie nicht geklappt, aber deswegen, das war schon ein großes Ding. Überraschend ist manchmal, ich bin da gar nicht so in dieser Zahlenwelt drin, aber McLeod kommt so alle paar Wochen dann immer mit, hast du gesehen? Und dann kommen manchmal so Songs, die zum Beispiel auf unserem Album stattgefunden haben, jetzt als Beispiel. Die keine Single waren, nichts, und so 1-2 Jahre nach Release fangen die auf einmal an, ihre Streams zu verdoppeln, verdreifachen, jetzt nicht verzehnfachen. Also auch im kleineren Rahmen gibt's diese absoluten Überraschungen. Ich meine, da kennst du dich viel mehr mit aus.
Nee, ich find's generell spannend. Also ich finde auch, das zeigt halt immer auch, dass wenn wir über das Albumkonzept sprechen oder dass es sich auch einfach lohnt, guten Stuff rauszubringen. Und wenn er gut genug ist, der kann auch in 3-4 Jahren und gerade in der heutigen Zeit nochmal aufgefasst werden, und man muss sich manchmal vielleicht gar nicht so diese direkte Resonanz betrachten, sondern einfach dran glauben und sagen, ey, ich bringe das raus, was mir selber auch wirklich gut gefällt, und dann kann damit immer auch was im Nachgang passieren. Ich meine, man hat das jetzt so oft gehabt in dieser Zeit, und das finde ich, solche Sachen finde ich halt spannend. Aber genau, wenn man darüber spricht, was, also generell sind sehr viele Songs viel größer, also alles ist ja viel größer geworden, als wir gedacht hätten, dass es wird, so gesehen, also die ganzen Loredana-Thematik, Jamul und so, wie das auch da anspunkt sind, mit Summer, mit Casey haben wir riesen Dinger gemacht, die plötzlich in DNA, wenn ich mich daran, also für das, was damals dann,
also auch harte Rap-Songs.
Harte Rap-Songs.
Die auf einmal eine Kommerzialität erreicht haben, was vor ein paar Jahre davor gar nicht denkbar war. Ne?
Deshalb, das ist eigentlich alles zu der Zeit, aber auch jetzt noch manchmal, also alles größer, als man sich das erhofft hat.
Und halt auch, ja, genau, wie du sagst, ne, das sind ja nicht irgendwie so 2% größer geworden, als man dachte, sondern wirklich irgendwie so 10-mal so groß, sozusagen.
Ja.
Werbung.
Leute, bestimmt habt ihr bei uns auf Social Media davon mitbekommen, Rockstar Energy hat neulich in Berlin ein riesengroßes Billboard-Chart aufgebaut mit SSIO und man konnte das Plakat nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Wir haben jetzt Roman aus dem Team gefragt, wie kam die Idee zustande, ein klassisches Billboard in ein fühlbares Musikerlebnis zu verwandeln.
Rockstar Energy hat diese Kampagne mit SSIO zusammen unter dem Motto Fühl's komplett. Und genau das wollten wir auch in ein richtig cooles Plakat verwandeln. Und dann haben wir uns eine Zeit lang überlegt, ja, wie wäre es denn, wenn man die Musik auch vor Ort wirklich fühlen könnte? Das war so die Grundidee. Und von der waren alle ganz begeistert. Und dann haben wir uns relativ schnell daran gemacht zu schauen, wie kann man das eigentlich umsetzen? Gibt's da eine Möglichkeit oder nicht? Es gab sowas nach unseren Recherchen bisher nicht und das ist natürlich immer toll, wenn man den Leuten eine ganz, ganz neue Idee liefern kann. Außerdem fanden wir es super, eine Idee zu machen, die wirklich live vor Ort stattfindet. Ja, also man hat das Gefühl heutzutage, in Social Media hat man schon alles gesehen. Wenn man sich die KI-Entwicklung anschaut, heute kannst du gar keinen Bildern mehr trauen, ne? Also alles kann fake sein, alles kann gefälscht sein, alles kann mit KI erstellt sein. Aber wenn du irgendwo bist, wo du etwas selber fühlst und spürst, das kannst du nicht faken. Und genau das war die Grundidee daran, dass wir wirklich einen echten Moment schaffen wollten, wo du was fühlen kannst, was du noch nie vorher gefühlt hast. Das war das Besondere für uns.
Yes, und das kann man auf jeden Fall bestätigen, dass das gelungen ist. Wir waren ja selbst vor Ort und wir haben einfach in die Gesichter gesehen und gemerkt einfach, was das auslöst bei den Leuten, wenn die zum ersten Mal dieses Plakat entdecken. CEO ist ja auch einfach so eine Legende. Danke an Roman und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Kann man das aber nachvollziehen dann, wenn, also weil ich jetzt gerade dieses Beispiel angesprochen habe, ne, McLeod, du gehst manchmal zu Mixu und zeigst dann so, ey, guck mal hier, der Song von dem Album irgendwie ist ja schon 3-4 Jahre alt, aber jetzt macht der plötzlich paar Millionen Streams auf einmal in einem kurzen Zeitraum. Ist es dann nachvollziehbar auch, woher dieser plötzliche Hype kommt um den Song?
Ja, das kann man eigentlich immer mit dem Vertrieb dann checken. Die können es gegenchecken. Man kann auf jeden Fall immer ein Research betreiben, ob es jetzt ein TikTok ist, ob es algorithmische Playlisten bei Spotify sind, die dafür gesorgt haben oder genau, oder irgendwo, ne, irgendeine Info, genau, das ist immer oft sind es ja halt, in jedem großen Influencer hast du mal irgendwo gepostet und damit passiert was, aber es gibt da verschiedene Wege auf jeden Fall, das kann man dann mal nachvollziehen, ja.
Okay, ja, schon sehr spannend. Ich will trotzdem einmal die Frage nochmal reverse stellen, im Sinne von, wir haben jetzt so über so diese Beispiele gesprochen, die einfach so abnormal krass abgegangen sind, aber kommt euch auch irgendein Song im Kopf, wo ihr so im Studio wart, dachtet, ey, das wird jetzt nächste Single fürs Album und dann dachtet ihr, ey, da wird ganz Deutschrap drüber sprechen und oder wird krass abgehen und dann war es eher so ein bisschen dieses, komisch, warum ist der jetzt unter den Erwartungen geblieben?
Es gibt nur einen Song, der mir immer wieder einfällt, der ist aber auch unter den Erwartungen und ist trotzdem bei 39 Millionen, aber ich hätte gedacht, ich will mit Mako und Tilo, ja, da ist immer noch sehr viel Luft nach oben, ist auch einer der Faves, so irgendwie immer noch so und ich sage jedes Mal, wenn der angeht, denke ich mir, das könnte auch ganz woanders gelandet sein. Und war auch damals das Gefühl, was wir im Studio hatten in dieser Kombination so. Ich glaube, das war ein bisschen so ein Ding, aber ist dann am Endeffekt da trotzdem voll gut gelaufen.
Ja, ja. Aber ich verstehe, glaube ich, den Gedanken, weil ja davor diese krassen Erfolge sowohl mit Tilo als auch mit Mako kamen und dann eben diese Kollabo entstanden ist. Ja, ne?
Und auch der Song, der in dieser Kollabo und diesem Soundbild und dieser Hook, die Mako da getragen hat. Also das war schon was Besonderes irgendwie.
Steckt man manchmal auch nicht ganz so drin, wie dann Musik gerade in dem Moment aufgenommen wird, warum jetzt der eine Song. Und ich finde, dann ist es im Nachhinein auch immer leichter zu sagen, so, ah ja klar, das ist ja ein Hit, aber so voll oft geht es dann einfach darum, wie gerade ja die Laune der Menschen auch ein bisschen ist, so wie sie es fühlen oder was halt drumherum auch dann um einen Song passiert, was man gar nicht so gut beeinflussen kann.
Absolut.
Wir hatten vorhin ganz kurz wegen Tipico auch über Fußball gesprochen und eine Sache noch, also als Abschlussfrage eigentlich, die mir aufgefallen ist, und zwar habt ihr mit Mark Forster zusammengearbeitet vor 2 Jahren, oder? Für den Song Wenn du mich rufst. Und ich finde irgendwie damals, also wenn ich jetzt so zurückdenke in die so 2010er Jahre und wahrscheinlich auch 2000er Jahre, dass einfach so WM und EM-Songs international einfach so ein riesengroßes Ding waren. Und jetzt in der jüngeren Vergangenheit haben die einfach gar nicht mehr so eine krasse Schlagkraft gehabt, zumindest so mein Eindruck. Und ich war dann fast überrascht, weil ich diesen EM-Song von Mark Forster gar nicht mitbekommen habe, wenn du mich rufst, oder auch gar nicht so vom Text her direkt dachte, so, okay, das ist jetzt ein EM-Song. Als ihr den Song produziert habt, war das dann so ein Auftrag von der ARD oder wie könnt ihr mich da mal mit so reinnehmen, wie dann so eine Songentstehung ist?
Das Ding ist ja, ich glaube, woher wir das alle noch so kennen aus unserer Jugend oder auch gar nicht so lange her, ist, dass es früher mal wirklich zu diesen großen Turnieren immer so diesen einen Song gab.
Mhm.
Und dann hat sich's, glaube ich, irgendwann so dahin entwickelt, dass jeder einen WM- oder EM-Song macht. Ich glaube, bei uns war das EM und es war der EM-Song für ZDF. Ich glaube aber, die ARD hat auch einen WM-Song. Ich glaube, die FIFA hat einen EM-Song. Ich glaube, jede Company hat einen EM-Song.
Ja, und jeder KünstlerInnen droppen dann auch für sich einfach EM-Songs und mit ihrer Reichweite. Das heißt, ich glaube, dieses Jahr wird bestimmt nochmal crazy werden, auch jetzt der Sommer, also wird viel kommen. Und deshalb ist ihr Fokus nicht mehr so auf diesen einen Song.
Wie es dazu gekommen ist, genau, es war, der Marc hat uns einfach kontaktiert und hat uns von dieser Möglichkeit erzählt. Und ich glaube, weil man einfach das noch so von früher kennt, mal so den EM-Song machen zu können, war man irgendwie so, okay, lass es mal versuchen und lass es mal versuchen, gut zu machen. Man hatte auch zwischenzeitlich das Gefühl, ey, das geht in eine richtige Richtung. Ist aber vielleicht nicht hundertprozentig das geworden, was man so geglaubt hat, da auf die Beine stellen zu können. War aber doch am Ende ein Song, wo man irgendwie das Gefühl hatte, ey, der ist trotzdem wie cool, man kann dahinter stehen. Deswegen bereue ich das nicht. Und
war eine gute Produktionserfahrung, weil auch das Orchester, also das ganze Orchesterchöre aufnehmen und so auch für uns, hatten wir schon ein paar Mal gemacht, aber nicht in der Art und Weise. Deshalb als Produzenten war es dann auch eine neue Erfahrung. Das war ganz geil.
Genau.
Ja, sehr cool. Stelle ich mir schon irgendwie spannend vor, halt so in diesem Rahmen dann auch sowas produzieren zu können. Und ich kann mich auch dran erinnern, jetzt als ich in der Vorbereitung halt das so einmal kurz so den Text gelesen hatte, das sollte halt auch nicht so dieser Song sein, der so absolut partymäßig, wie man das irgendwie so von Shakira oder so noch im Kopf hat, sondern es war ja so dieser Fokus auf, hey, einfach in den gesellschaftlichen Kontext gebracht, ist jetzt einfach auch so eine Zeit, wo es jetzt auch so ein bisschen nachdenklicher einfach sein sollte. Und so hat man, finde ich, auch das Soundbild dann.
Ja, genau. Das Soundbild, aber auch der Text. Wir haben uns da schon Gedanken drüber gemacht, dass man das, also es fühlt sich immer schwer an. Also die letzten Jahre gibt es eine gewisse gesellschaftliche Schwere. Und dass es schwer ist, einen Song zu schreiben, der das gar nicht mehr mit aufnimmt. Und deshalb haben wir da schon versucht, auch da eher was anderes irgendwie zu fördern und eher diesen Zusammenhaltsding und ey, man ist füreinander da zu fördern in dem Falle, was ja auch Fußball erzeugen kann irgendwie, anstatt zu sagen, ey, hippie, yeah, die Welt ist geil. So.
Ja. Genau, das war, wie gerade gesagt, wir hatten da schon so gesagt, ey, komm, vielleicht kann man es eben nicht so 0815 machen. Und ob es dann am Ende gelungen ist, wie gesagt, jeder hat wahrscheinlich auch so eine andere Vorstellung von dem, was man da erreichen will. Aber wir wollten es halt nicht komplett random irgendwie machen.
Gab's schon mal mit einem Rapper Ideen zu so einem Projekt? WM, EM-Song so?
Ja, wie gesagt, können selber nächstes Jahr den WM- oder EM-Song mit irgendeinem Rapper machen. Kann ja jetzt jeder machen, von daher.
Yeah.
Es gibt ja nicht mehr diesen einen Song.
Yeah.
Ich glaube, hat nicht mal Agu einen gehabt?
Agu hat auch einen gehabt, aber wenn du fragst, was junge Baller-Ding. Achso, ja. Yeah. Herr junge Baller. Stimmt.
Ja, da das war mit 6PM tatsächlich auch. Yeah, so, also die 6PM Records-Ding. Ja.
Deswegen, ist Bon Chance, jeder darf
Let's versuchen. Let's go. In zwei Monaten geht's los. Ihr habt
zwei noch drei Monate. Ja. Wir machen, können wir schneller machen.
Ja.
Was wäre deine Kombination für den besten WM-Song?
Ich überlege gerade,
ja, klar.
Welche Rapper so. Irgendwie habe ich immer Chiago so ein bisschen im Kopf, weil der halt, also haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, ich hatte auch mal vor 2 Jahren Dream im Interview zu Gast, der macht ja so ein bisschen so Schlager-Rap in die Richtung.
Ja, klar.
Und auch das könnte ich mir so, also gerade wenn man jetzt eher in so eine Party-Richtung gehen will, könnte ich mir das irgendwie vorstellen, sowas, so, was so nach vorne geht.
Eigentlich könnte Iki an sich auch einen guten machen.
Stimmt, die hatten ja auch damals irgendwie so vor 2 Jahren, hatten die ja auch Iki und Chiago auch nochmal hier Deutschland säuft krank. Das war
das ist eigentlich noch ein Song. Das könnte
so,
man eigentlich nochmal aufwärmen.
Was wäre eure Kombination? So ein Wasel ist ja auch mega Fußball interessiert zum Beispiel.
Wasel, ach ja, stimmt, der ist ja eine Jury auch von den Dingens gewesen, ne? Von der zuletzt, oder? War nicht irgendwo in so einer Fußballshow? Stimmt.
Vielleicht so erkenne den Fußballer oder sowas?
Oder Casey ist da. Casey ist immer, Casey Rebel ist immer in diesen Jury da drin mit Dennis Undaff und so, ja.
Genau, genau. Vielleicht so eine geile Street-Rap-Version von einem WM-Song vielleicht.
Ja, genau.
Oder mal wieder, wenn wir schon so Rap-Song machen, dann wirklich so ein Rap-Song mit 7 Artists oder so. Sowas gibt's doch auch ewig nicht mehr.
Ey, der Bones Remix hat gerade, ich höre den, ich weiß gar nicht, wie lange geht der, 20 Minuten, ja. Aber den höre ich immer noch, immer ab und zu mal, und das kann man sich auch geben. Das ist krass, dafür, dass auch keine Beat-Switches stattgefunden haben und nichts, dieser Song geht trotzdem gut durch, weil diese ganzen verschiedenen Rap-Stimmen das einfach geil machen. So.
Ey, aber wirklich, also wir haben da auch dann im Podcast so drüber geredet, weil wir vermissen das, weil wir noch aus dieser Zeit kamen, wo diese ganzen HDF-Allstars rauskamen, Mann. Wo dann regelmäßig 20 Rapper drauf platziert waren oder dann eben Sido mit 30, 1180, Haftbefehl mit dem Chabos, wissen wer der Babo ist, Remix. Und ich habe mir schon so häufig auch irgendwie, ja, bei Collabo-Alben von großen Deutschrappern gedacht, so wie geil wär's, wenn man irgendwie eine Single droppt, wo man so einen Remix macht, wo dann nochmal 5 Leute aus irgendeinem Camp oder so draufkommen, einfach für diesen Flavor von früher. Voll. Also, ich will euch gerade nicht länger aufhalten, ne? Produziert gerne WM-Song.
Los. WM-Songs, Collabo-Songs.
Ja. Ich bin gespannt. Aber sehr cool, hat mich sehr gefreut, mit euch zu sprechen, Einblicke zu bekommen in was ihr gerade aktuell macht, was so in den letzten Jahren bei euch abging. Sehr, sehr nice. Ich danke euch und euch gehören die letzten Worte.
Ey, waren, glaube ich, ziemlich coole Fragen. Ist immer so, wenn man nicht das Gefühl hat, boah, das hat man schon 100-mal beantwortet, sondern wenn man selber beim Beantworten der Frage kurz nachdenken muss. Deswegen, also ja. Uns hat es, glaube ich, auch Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Sehr cool. Danke, Mixo McLeod.
So, Leute, ich hoffe, euch hat das Interview mit Mixo McLeod Spaß gemacht. Ich fand die beiden richtig sympathisch und es war sehr cool, Einblicke in ihre Karriere zu bekommen. Vor allem, was so in den letzten Jahren abging mit neuem Studio, größerem Team, die ganzen Mega-Erfolge mit Mako, Tilo. Und ich bin schon sehr gespannt, was jetzt in der nächsten Zeit so ansteht, woran Mixo McLeod irgendwie in den letzten Monaten, Jahren alles so gearbeitet haben. Denn da sind anscheinend einige coole Projekte dabei. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir ja noch bis zum Juni den WM-Song von Mixo McLeod. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, mit wem Mixo McLeod einen WM-Song machen sollen. Und wenn euch das Interview mit den beiden gefallen hat, dann lasst uns unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung da, abonniert den Podcast, damit ihr keine Podcast-Folge mehr verpasst. Und die nächste Folge Deutschrap Plus kommt natürlich schon in wenigen Tagen raus, also seid gespannt. Bis zum nächsten Mal bei Deutschrap Plus. Wir hören uns.